SWR 2 Leben.
Nach Angaben der Münchner Polizei ist gegen 18 Uhr ein Notruf eingegangen. Die Einsatzkräfte waren mit einem
Großaufgebot vor Ort. Es gab wohl tatsächlich Schüsse am Ausgang dort, wo das Schnellrestaurant sich befindet.
Ich habe eigentlich nur den Mann gesehen, der da tot lag und einfach nur schreie.
Das Motiv des Täters ist noch völlig unklar, sagt die Polizei.
Der junge Mann habe lange in München war die Nacht über im Ausnahmezustand.
Immer wieder gab es Falschmeldungen über angebliche Schießereien an anderen Orten in München.
Und der gesamte U-Bahn-Verkehr eingestellt.
Panikartigen Szenen.
Wenn ich hundertprozentig sicher wäre, meine Schwester wäre gestorben aufgrund ihrer Herkunft, so, dann, ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was uns passieren könnte. Natürlich ist man manchmal wütend, so, man ist wütend, man ist enttäuscht, man ist aber auch hilflos, weil man sich denkt, so, ich hätte es nicht verhindern können, so, ich hätte es nicht verhindern können, weil man sowas nicht, oder ich, oder wir als Familie oder als normaler, sag ich mal, als normaler Bürger kannst du sowas nicht kommen sehen. So, du kannst nichts dagegen tun, du kannst es nicht verhindern, du kannst es aber auch nicht rückgängig machen, du musst es einfach hinnehmen.
Eigentlich mir ist am schlimmsten, wenn ich vorbeifahren oder gehen muss bei OEZ. Und ich darf auf keine Sekunde dran denken, auf den McDonald's, was da oben passiert ist. Ich sehe alles, obwohl ich nicht dabei war.
Am 22. Juli 2016 tötet der Deutsch-Iraner David Sonboli am Olympia-Einkaufszentrum im Münchner Nordwesten 9 Menschen. 8 davon sind Kinder oder Jugendliche. Alle haben einen Migrationshintergrund bzw. südländisches Aussehen. Die Ermittlungsbehörden sprechen von einem Amoklauf.
Es hat sich dann sehr schnell breit gemacht, dass man gesagt hat, hier hat es einen Amoklauf gegeben und es war ein gemobbter Schüler. Und man hat diesen rechtsradikalen Hintergrund ganz gezielt ausgeblendet. Eine Erklärung dafür finde ich nicht leicht zu finden. Also ich kann da auch nur mutmaßen. Ich kann irgendwie mutmaßen, dass es politisch bequemer ist, zu sagen, man muss nichts draus lernen, passt schon, war nichts.
Oktober 2019. 3 Jahre und 3 Monate nach dem Attentat veröffentlicht die bayerische Staatsregierung einen Abschlussbericht, in dem das Attentat, entgegen der vorherigen Einordnung durch die Ermittlungsbehörden, als rechte Gewalt eingestuft wird. Es war ein langer Weg dahin.
Manchmal hatte ich den Gedanken, dass sie eher beweisen wollen, dass es kein rechtsextremer Anschlag war oder mehr dahinter sind, es so zu lassen, wie es ist, als wirklich da was rauszufinden, wo einerseits ist es auch verständlich, klar ist sowas Rechtsextremes immer, vor allem bei der Vergangenheit in Deutschland, ganz schlimm, so verstehe ich auch alles, aber so Sinn der Sache wäre ja die Wahrheit rauszufinden, was es dann wirklich war.
Genau das hat sich die Rechtsanwältin Claudia Neher zur Aufgabe gemacht. Sie vertritt zahlreiche Angehörige von Opfern des Attentats. Im Wohnzimmer ihrer Einliegerwohnung in einem Dorf südlich von München, welches gleichzeitig ihr Büro ist, erzählt sie von ihrem Kampf um die Einordnung der Tat.
Ich habe dann auch dieses Video angeschaut und sofort der bayerischen Polizei auch geschrieben, sie mögen diesmal bitte einen rechten Hintergrund nicht forschen, ausschließen, weil da ja geschrien wurde, wegen der scheiß Türken mache ich das und so weiter und so fort. Dann war ich wirklich von der ersten Sekunde an mit den Familien dabei, war bei den Erstgesprächen dabei. Und das war natürlich sehr bewegend auch, wie man dann plötzlich aus so einer Anwaltsrolle heraus mit den Familien in Kontakt kommt, wie man da vorgeht. Dann kam die nicht gegebene Akteneinsicht über ein Jahr, was unglaublich war, wo man einfach am langen Arm verhungert wurde und dann hat sich dieses Amok-Motiv so breit gemacht.
Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat nicht politisch motiviert war. Der psychisch kranke 18-jährige Täter war ein Außenseiter und wurde über Jahre hinweg von Mitschülern gemobbt. Oberstaatsanwältin Gabriele Tillmann.
Er hat sich ein Feindbild geschaffen, was dem Bild dieser Jugendlichen entsprach. Und das waren Jugendliche südosteuropäischer Herkunft, sodass man schon sagen kann, insofern war es eine gewisse Fremdenfeindlichkeit. Die war aber nicht politisch motiviert, sondern die beruhte auf diesen persönlichen Erlebnissen.
Ein weiteres wesentliches Ergebnis der Ermittlungen ist, der Amokläufer war ein Einzeltäter. Er hatte keine Hintermänner oder Mitwisser. Der 18-Jährige plante die Tat über ein Jahr lang alleine.
Deutschland atmet auf. Die Angst vor einem Terroranschlag, die München eine Nacht lang im Griff hatte, verfliegt. Der Amoklauf eines Einzeltäters. Kein Angriff auf uns alle, sondern die tragische Tat eines psychisch Kranken. So scheint es.
Ich habe dann eben auch diese Hysteriewelle im Nachhinein sehr, sehr stark mitbekommen natürlich. Stell heute fest, interessieren tut es eigentlich fast niemanden mehr. Das macht mich sehr traurig. Also selbst in meinem Bekanntenkreis habe ich das Gefühl, es ist kein besonders präsentes Thema mehr. Ja. Und dieses, ich bin wahnsinnig aufgeregt, solange ich denke, das könnte in meinem eigenen Leben passiert sein, aber danach interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Das finde ich hart.
Nicht aufatmen kann Familie Segashi. Armela Segashi starb im McDonald's-Restaurant, in dem der Täter seine ersten Opfer tötete. Nach einer Nacht der quälenden Ungewissheit erfahren Vater Smail, Mutter Nazmiye, Schwester Aberia und Bruder Arpnur, dass sie ihre Jüngste nie lebend wiedersehen werden. Für die Frage nach dem Warum haben sie zunächst keinen Raum.
Für uns war es erst also hauptsächlich so, dass wir zu der Zeit, wo die Ermittlungen gelaufen sind, uns nicht sehr viel damit beschäftigt haben und versucht haben, sowas eigentlich gar nicht an uns ranzulassen erstmal, weil wir damit zu kämpfen hatten, wie wir selber erstmal damit umgehen. So im Endeffekt ändert es auch nichts an unserer Situation.
Eine Neubauwohnung im Münchner Nordwesten. Ihre alte Wohnung mussten die Segashis aufgeben. Die Erinnerungen an Tochter Armela waren zu schmerzhaft. 2 Jahre und 7 Monate nach dem Attentat sitzen die Eltern mit Tochter Aberia an einem dunklen Wintertag im Licht des lautlosen Flachbildfernsehers. Lächelnd und mit Tränen in den Augen schauen sie Handyvideos und Fotos der Getöteten an.
Ich bin immer wieder in diese Trauer gefallen. Videos konnte ich gar nicht angucken. Allein so ihre Stimme hören und dieses Lachen. Es hat anfangs einfach jemanden schon erstmal ein bisschen runtergezogen. Einfach zu wissen, dass du es einfach nur noch auf dem Video hören wirst und einfach nicht mehr bei dir haben wirst. So. Mittlerweile ist es schön. Und bin echt dankbar für jedes kleine Video. Aber anfangs war es schon echt schwer, sich überhaupt was anzugucken. Meine Mama war schon so, dass sie in die Küche gegangen ist und Fotos geguckt hat. Mein Papa auch, aber ich war so, ich wollte es erstmal nicht. Ich habe es einfach nicht gepackt.
30 Jahre hatte Vater Smail Segashi als Busfahrer gearbeitet. Heute sind er und seine Frau arbeitsunfähig. Wie es finanziell weitergehen wird, ist unklar. Die Kinder Arpnur und Aberia versuchen, ihre Berufswege, die durch die Tat unterbrochen wurden, wieder in den Griff zu bekommen. Aberia hat im 2. Anlauf ihre Abschlussprüfung als zahnmedizinische Assistentin bestanden. 2 Jahre später als geplant. Arpnur eröffnete, nachdem er sein Studium der Sportwissenschaften abbrechen musste, um für seine Eltern da zu sein, unter großem finanziellen Risiko eine Shisha-Bar. Die Krankenkasse hat die Krankengeldzahlungen an Smail nach 2 Jahren eingestellt, obwohl sein Therapeut bescheinigt, dass er weiterhin arbeitsunfähig ist. Sein Antrag auf Frührente wurde zunächst abgelehnt. Der Mann, der stolz darauf ist, seit seiner Ankunft in Deutschland in den 80er Jahren nie Geld vom Staat bezogen zu haben, bekommt nun Arbeitslosengeld.
Ich war 30 Jahre nur bei der gleichen Firma. Und ich habe meinen Job wirklich gern gemacht. Und ich würde auch gerne machen. Ich verstehe mich sehr gut mit dem Chef und mit den Disponenten, mit Arbeitskollegen. Und der Chef hat mich auch eingeladen, bin ich bei dem gewesen 2-3 Mal. Und er möchte unbedingt, dass ich weitermache. Aber ich möchte auch gerne weitermachen. Aber wie ich mich jetzt momentan fühle, glaube ich nicht, dass ich nochmal auf den Bus setze und weiterfahre. Ich glaube, die Schmerzen werden immer größer und stärker. Weil ab und zu, wenn ich mit dem Bus fahre, gehe ich da vorne und treffe ich die Schulkameradin von ihr. Und ich sehe, wie groß die sind. Und die, dann denkt man direkt automatisch, wenn die da gewesen wäre, auch so groß. Und irgendwann mal einen Freund haben, irgendwann mal Verlobung, heiraten, Kinder kriegen. Und das fehlt alles. Das tut. Ich kann sogar selber nicht beschreiben, wie schwer das ist. Aber auch, ich verstehe diejenigen, wer das sagt, ja, das Leben geht weiter. Sie müssen irgendwann mal auf die Beine stehen, weil das Leben geht weiter. Ich merke selber, das Leben geht weiter. Aber wie?
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.
Ein Imam leitet ein Gebet am Olympia-Einkaufszentrum an. Es ist der 22. Juli 2019, der dritte Jahrestag der Tat. Claudia Neher hat am Denkmal für die Opfer des Anschlags eine Kundgebung angemeldet. Viele Angehörige sind gekommen, offizielle Vertreter der Stadt München oder der bayerischen Landesregierung aber nicht. Münchens Oberbürgermeister Reiter hatte am Morgen einen Kranz niedergelegt. Bei einer anderen Veranstaltung. In aller Stille und vor zahlreichen Kameras. Nun, am Abend, sieht man kaum Medienvertreter, dafür zahlreiche Menschen mit türkischen und südosteuropäischen Wurzeln. Ein Familienangehöriger verliest einen Text, den die Mutter des getöteten Can Leyla geschrieben hat.
Ich möchte erstmal allen Anwesenden im Namen unserer Familie Leyla danken und werde nun im Namen von Can Leylas Mutter ein paar Worte vortragen. Es ist inzwischen 3 Jahre her. Seit 3 Jahren habe ich einen Schmerz in meinem Herzen, in meinem Kopf und in meiner Seele. Ich habe einen endlos andauernden Schmerz, der ständig darauf hinweist, dass mein Sohn Can nicht mehr da ist. Es ist, als ob er urplötzlich meinen Händen entglitten ist und mir nur noch meine Sehnsucht nach ihm bleibt. Ich vermisse seine Stimme, sein Lachen, seinen liebevollen Blick aus seinen so wunderschönen Augen. Ich vermisse es, wie er nach mir ruft und Anne zu mir sagt. Ich will, dass nichts vergessen wird und dass jeder gewarnt ist. Denn mein Sohn ist nicht an einer Krankheit oder an einem Verkehrsunfall verstorben. Mein Sohn und 8 weitere Menschen wurden von jemandem ermordet. Wieso wurde dieses Attentat zugelassen, wo es doch so viele Hinweise, Mitwisser und Möglichkeiten gab? Auch wenn ich selbst durch meine Erlebnisse kein Vertrauen und keine Hoffnung mehr habe, verlange ich trotzdem unermüdliche Antworten von den Verantwortlichen.
Auf einer Wiese zwischen dem McDonald's und einer Saturn-Filiale gegenüber dem Olympia-Einkaufszentrum ragt ein über 2 Meter hoher Ring aus Stein aus dem Boden. Er trägt Bilder der Getöteten und die Aufschrift »In Erinnerung an die Opfer des Amoklaufs am 22.07.2016«. Die Familien, die Claudia Neher vertritt, fordern seit 2018 die Umbenennung des Denkmals. Sie wollen, dass das Wort Amoklauf aus der Inschrift verschwindet. Sie drohen, ansonsten die Bilder ihrer Angehörigen vom Denkmal entfernen zu lassen.
Ich glaube, es ist gut, wenn wir diese Dinge wach mitverfolgen, gelegentlich unseren Sicherheitsbehörden, Sie alle, einfach mal schreiben, was ist denn der Sachstand, womit hat man sich denn beschäftigt. Wir werden nächstes Jahr hier sehen, wie dieses Denkmal hier heißt. Und eben auch sehen, sozusagen, was sich getan hat.
Das ist passiert und das kann man nicht mehr zurückdrehen. Nur den Wahrheit zum Beispiel, wie es passiert. Weil Amoklauf, wie gesagt, war kein Amoklauf. Das war ja wie geplant irgendwie. Auf jeden Fall, wie das genannt wird, weiß ich noch nicht, weil da ist noch nicht entschieden, aber auf jeden Fall war kein Amoklauf. Für mich war richtiger Terror.
David Sonboli beging seine Tat an einem 22. Juli. Das war nicht irgendein Datum, sondern der Jahrestag der Massenmorde des norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik. Spätestens ein Jahr nach Sonbolis Tat wurde bekannt, dass er ein Bild Breiviks als Profilbild bei WhatsApp hatte. Außerdem benutzte er die gleiche Waffe wie Breivik, eine Glock-17-Pistole.
Ich frage mich so, auch bei der Verhandlung, bei denen, wo ich dabei war, wenn wir so manchmal die Akten bekommen haben und uns durchlesen konnten, das war einfach so, wenn man das irgendeinem Menschen auf der Straße gibt und sagt, mach dir mal ein Bild davon, von dem, was er da geschrieben hat, dann werden 10 von 10 Leuten werden sagen, das ist ein Nazi. So. Und dann bist du da vor Gericht und da sind Leute, die jahrelang studiert haben, um da zu sitzen und sitzen in der Staatsanwaltschaft und sagen, nein, das stimmt nicht.
Ich glaube, meine Mandanten wollten Aufklärung, meine Mandanten wollten Wahrheit und da sind wir nicht. Also, und da gibt es noch einiges zu tun, aber ich glaube, dass die Schlacht auch noch nicht geschlagen ist. Und dieses Verfahren in München war ein Teil davon. Das war sehr früh klar, dass da sehr wenig zu holen sein wird, weil da war eine Schallmauer. Da war wirklich eine Schallmauer und ich glaube, was uns aber gelungen ist zu sagen, da ist eine Schallmauer und darauf auf. Und das war relativ sportlich, weil es waren 10 Verhandlungstage angesetzt und ich glaube, dafür haben wir die Problematik dieses Falls relativ gut benannt. Ich glaube, zu mehr hat es nicht gereicht, aber wir haben sie immerhin benannt und ich glaube, dass man das Attentat am Olympia-Einkaufszentrum auch damit in Verbindung bringt. Dass kein Aufklärungswille bestanden hat. Und man kann die Behörden da nicht hinprügeln, man kann die nicht hinzwingen. Wir haben tatsächlich alles versucht, es zu tun, aber es geht halt nicht.
Claudia Neher sieht Parallelen zum Umgang der Behörden mit dem NSU.
Diese verniedlichende Einordnung, beim NSU waren es die Dönermorde. Ja, hier ist es der Amoklauf. Das ist der erste Schritt, der immer dazu führt, dass dann schlampig ermittelt wird, dass keine Netzwerkermittlungen stattfinden, dass Mittäter, Mitwisser straffrei ausgehen und dass die Wiederholung von solchen Taten einfach extrem groß ist.
Claudia Neher sitzt an ihrem Schreibtisch und klickt sich durch Screenshots. Sie stammen von der Spieleplattform Steam und zeigen Bilder von Computerspielen und Chats zwischen Spielern. Das Chatboard des sogenannten Anti-Refugee-Club. Für die Anwältin sind es Belege, dass Sonboli mit weiteren potenziell gewalttätigen Rechtsextremisten vernetzt war.
Ein wesentlicher Punkt, der bis heute unermittelt ist, ist der sogenannte Anti-Refugee-Club. Wir kamen auf diesen Anti-Refugee-Club, weil ein Zeuge bei der Polizei kurz nach dem Anschlag einen USB-Stick übergeben hatte und gesagt hat, hier gibt es auf Steam sehr viele Leute, die sehr ähnlich ticken wie der Sonboli und er glaubt, dass hier ganz viele ähnliche Taten passieren können. Er hatte insbesondere auch auf einen jungen Mann aus Baden-Württemberg hingewiesen und gesagt, der plant auch gerade einen Anschlag. Sie haben dann bei diesem jungen Mann Sprengstoffsätze, Fluchtpläne vom Gymnasium, etliche Waffen und Amok-Bücher, Fantasien, was auch immer gefunden. Es war ein Chatpartner von Sonboli. Besonders bitter ist, dass dieser junge Mann dem Sonboli angeboten hat, hey, schick mir doch dein Manifest, ich kann es ja veröffentlichen im Nachhinein. Und wenn du nur dich selber umbringst, dann rächst du dich ja nicht an deinen Mobbern. Ich habe die Staatsanwaltschaft Stuttgart versucht, zum Jagen zu tragen, hier ein Ermittlungsverfahren wegen Anstiftung oder Beihilfe zum Mord einzuleiten. Und ich habe auch letzte Woche aus meinem Briefkasten die Mitteilung bekommen, dass meiner Beschwerde, die ich gegen die Einstellungsverfügung dann eingelegt habe, nicht Abhilfe geleistet wird. Und das war schon hart. Also definitiv, es war auch schwierig, dann Angehörigen Trost zu geben in der Angelegenheit, Hoffnung zu geben, dass man was daraus lernt, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Also, ja.
Seine Rolle als Migrant in Deutschland war früher nie ein großes Thema für Abno Segashi. Das hat sich durch die Tat geändert. Er fühlt sich jetzt anders in seiner Stadt, München.
Wenn man sieht, jetzt auch bei den Wahlen, wie viele Leute die AfD wählen, so das wird immer mehr, so diese Bewegung nimmt, glaube ich, ein bisschen gewinnt an Sympathie und das ist nicht gut. Wir haben einmal gesehen, zu was es geführt hat und wir hatten Lehrer in der Schule, die uns gesagt haben, so es kann wirklich nochmal passieren und wir als Schüler haben das knallhart verneint. Wir haben gesagt, es geht gar nicht, es wird niemals passieren. So. Und ich hoffe auch, dass es niemals passiert, aber so, es hat einfach Ähnlichkeiten mit dem, wie es damals abgelaufen ist. So, Leute, die diese Meinung einfach aussprechen und plötzlich an Stimmen gewinnen und diese Bewegung immer größer wird. Also ich hoffe, das passiert nicht.
Mit dem Anschlag von Halle am 9. Oktober 2019 rückt das Phänomen rechter, im Netz radikalisierter Einzeltäter in den Fokus der Öffentlichkeit. Innenminister Seehofer spricht von einer sehr hohen Bedrohungslage durch Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus und will die Gamer-Szene stärker überwachen lassen. Am 24. Oktober 2019, also 16 Tage nach dem Anschlag von Halle, veröffentlicht dann das bayerische Innenministerium einen Abschlussbericht zum Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum, in dem auch diese Tat überraschend als rechte Gewalt eingestuft wird.
Die Tat wird daher vor dem Hintergrund des Motivationsbündels, welches sowohl Anhaltspunkte für das tatleitende Motiv der Rache als auch einer rechten Orientierung unter anderem enthält, nach abschließender Würdigung aller Umstände als politisch motivierte Gewaltkriminalität rechts eingestuft.
Der Bericht trägt Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden, aber auch von Journalisten und unabhängigen Experten zusammen und enthält kaum Informationen, die nicht bereits vorher bekannt waren.
Da ist noch so viel, was wir überhaupt nicht wissen. Ja? Und ich glaube, wir tun gut daran als Gesellschaft, uns zu fragen, wer ist denn unter uns? Was sind das für Leute? Wie ticken die? Und zu versuchen zu verstehen, was das ist und das zu beenden. Also das ist auch oder vor allem auch ein Akt von mir als ganz normale Staatsbürgerin, die einfach in einer gesunden, in einer freundlichen, in einer angenehmen Gesellschaft leben möchte. Und leider unterstützen uns die Behörden, die dafür zuständig sind, halt nicht.
Ich bin stolz auf meine Familie, aber diese, wie soll ich sagen, die Freude, wo früher war, zum Beispiel jetzt, fehlt sehr stark, sehr stark. Gut, der andere ist erwachsen, aber wir auch, die können jetzt nicht so wie früher um Arm sich schmeißen oder um Schoß, weil die sind größer als ich. Aber diese, wie soll ich sagen, lustige Familie, es ist nicht mehr so. Wir versuchen alle vier irgendwie das wieder zu bringen.
Ich bin auch froh, dass wir einander haben und einander Kraft geben. Weil wenn man uns fragt, was einem wirklich Kraft gibt, dann kann man das natürlich nicht so sagen. Aber so am Ende des Abends, wenn wir alle zu Hause sind, klar, fehlt was. Aber andererseits ist es auch genau das, was uns zusammenhält, so uns dazu bringt, das anzunehmen und weiterzumachen. Was anderes bleibt uns nicht übrig.